Wer von euch war schon einmal in einer schwierigen Situation? Vielleicht, oh, danke schön. Ich sehe eure Hände. Danke. Auch ich sehe dich auch. Ja. Vielleicht nicht nur beim Bäcker, wenn keine Brötchen da waren oder zu viele Brötchen. Es gibt richtig Dinge, die schwierig sind. Wir waren jetzt die Tage mit dem Verlag auf dem Willow-Kongress, ne, als Aussteller. Und auf einmal kommt die Durchsage, der Kongress wird abgebrochen, Corona-Virus. Und 7400 Leute werden nach Hause geschickt, 100 Aussteller bauen alle ab und verschwinden. Jetzt kam gestern schon so eine Frage, darf ich mit dir überhaupt noch Kontakt haben? Versteht ihr? So irgendwie Panik im Reich Gottes, was soll? Also das war gut, dass das abgebrochen wurde, aber versteht, das Leben kann richtig hineinkrätschen in unsere Pläne. Und dann fragt man sich auch, Gott, wir haben das doch jetzt gerade alles für dich getan, ne? Sind 7000 Leute gekommen, wollen hören, wollen ausgerüstet werden und dann sowas. Und dann kann man richtig in Anfechtungen kommen und sagen, was sind das für Wege, Gott, die du mit mir gehst, ne? Wir kommen in Schwierigkeiten, in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ich will das nicht weiter ausmalen. Übrigens, Corona, wir stehen unter dem Schutz, unter dem Blut Jesu. Ist das klar? Ja? Es ist kein Impfstoff, das will ich nicht sagen, aber das Blut Jesu ist der Schutz, unter dem wir ganz sicher sind. Keine Panik bitte. Vielleicht sind heute Morgen schon ein paar nicht gekommen. Nein, ich werde immer kommen in den Gottesdienst, ja. Sorgen, Anfechtungen. Wie kann es mit mir weitergehen? Wie geht es mit Menschen weiter, die mir teuer und wichtig sind? Oder ein dunkler Schatten legt sich vielleicht über mein Gemüt. Jeder Schwung, jeder Elan fehlt mir. Die Lebensfreude, Motivation ist mir irgendwie abhanden gekommen. Oder ich bin in einer Sinnkrise, vielleicht auch geistlich. Mir wurde doch das volle Leben versprochen, dass Gott einen guten Plan hat in meinem Leben. Und dann habe ich das Gefühl, keiner interessiert sich für mich. Vielleicht höchstens, wenn ich ehrenamtlich irgendwo aushelfen soll. Ja, wo ist das dann jetzt? Ja, und dann wird der Glaube, kommt so ein bisschen in eine Engstelle. Dunkles Tal im Glauben. Trotz vieler Gebete, trotz vieler guter Predigten aus dem Internet. Nichts hat Gott nicht so reagiert, wie wir es uns gewünscht und vorgestellt hatten. Eine Heilung ist nicht eingetreten, eine verfahrene Situation hat sich nicht aufgelöst, ein Gebets- oder Glaubenswunsch hat sich nicht erfüllt. Oder Menschen, die in Verantwortung stehen, in Firmen, vielleicht auch in Gemeinden, im geistlichen Dienst, viele Erwartungen, viel Arbeit, viel Kritik, manche Verletzung und Enttäuschung. Das kann müde machen. Und trotz der Kraft aus der Höhe kann das müde machen. Und leicht macht sich da Bitterkeit, Zynismus, Vereinsamung und Erschöpfung breit, gerade auch bei geistlichen Leitern. Und dann Geschehnisse, Rätsel, Tiefpunkte in meinem Leben, die auch der glaubensvollste Mensch nicht schönreden kann. Sie sind da und real jeden Tag. Man könnte fast sagen, ja, mal ganz ehrlich, ein bisschen enttäuscht von Gott. Du fragst dich vielleicht sogar dann, wo ist jetzt der messbare Unterschied zwischen denen, die Gott vertrauen, die ihm ihr Leben gegeben haben, mit Haut und Haaren, und denen, die nach ihrer eigenen Fasson einfach weiterleben? Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Wo wird es denn jetzt real? Wo wird es denn wirksam? Wo sind die Wunder? Stunde um Stunde, haben wir vorhin gesungen. Wir hören dann die Zeugnisse, wie Gott eingegriffen hat und gewirkt hat bei anderen. Es ermutigt uns manchmal, sehr, sehr gut. Aber manchmal frustriert es uns fast so ein bisschen mehr und denkst, wo ist es denn bei mir? Und dann kommen wir ins Grübeln. Es wäre so hilfreich, wenn Gott in meinem Leben mal etwas tun würde. Ich denke so an Abraham, stand er vor seinem Zelt, dachte an die Verheißung und dann schaut er nach oben, die Gott ihm gegeben hat. Deine Nachkommen werden sein, so zahlreich wie die Sterne, man wird sie nicht zählen können. Und dann denkt er, ein einziges Kind würde mir schon mal reichen. Ja? Da warte ich Jahrzehnte drauf. Versteht ihr, das ist diese Spannung zwischen einer großartigen Verheißung und dem, was tatsächlich greifbar ist. Ein Kind würde mir schon mal reichen. Situationen wie diese nennen wir Anfechtungen. Schönes deutsches Wort. Wir hören da drin das Wort fechten. Etwas, was mich anficht. Und fechten klingt nach Kampf. Nach einem Kampf, das sage ich gleich dazu, den ich gewinnen möchte. Indem ich mich nicht in die Ecke drängen lasse und handlungsunfähig werde. Nein, diesen Kampf möchte ich gewinnen. Sind Anfechtungen und Glaubenszweifel vielleicht nur ein geistlicher Betriebsunfall, eine No-Go-Area vielleicht, was es nicht geben darf, ein Tabuthema, am besten nicht darüber reden? Passt das überhaupt zum Gnadenevangelium, zum siegreichen Leben? Ist es nicht schon eine Form des Unglaubens, überhaupt über Anfechtungen zu sprechen? dafür eine Predigt verschwenden, einen ganzen Sonntag? Sind Zweifler und Verzagte geistliche Schmuddelkinder oder sind sie immer noch Königskinder? Die Bibel hat keine Probleme mit Anfechtungen und mit Glaubenszweifeln. Diese Dinge werden oft genannt und es ist vielen Menschen passiert. Und sie werden ehrlich berichtet. Jakobus heißt es, achte es als Freude, wenn du in acht Anfechtungen fällst. Und das fasse ich ein bisschen zusammen, weil es in dir viel Gutes bewirken wird. Achte es als Freude, wenn du in Anfechtungen fällst. Ja, Gott mutet uns einiges zu, weil er dich ernst nimmt. In seiner Heiligkeit und Unergründlichkeit. Auch die Elsel-Konferenz in wenigen Tagen. Heiligkeit Gottes, Ehrfurcht Gottes wird uns in dieses Thema weiter hineinleiten. Ja, wir sind Gottes Kinder, Gottes Freunde und Himmelsbürger. Und Gott sucht Menschen, die trotz oder vielleicht gerade wegen der Widerwärtigkeit in ihrem Leben herangereift sind. Die tiefe Wurzeln geschlagen haben an der Urquelle, die das Kindheitsstadium des Glaubens hinter sich gelassen haben. Er sucht gewissermaßen Gesprächspartner auf Augenhöhe, wage ich mal so zu sagen. Anfechtungen und Glaubenszweifel können in deinem Leben ein wichtiger Reifeprozess sein, den wir nicht überspringen sollten. Eine fruchtbare Auseinandersetzung, so sage ich es mal für mich, mit dem Kern des Glaubens. Lass uns die Angriffe und die Müdigkeiten, die Schwierigkeiten nicht vorschnell Angriffe des Teufels nennen. Er ist besiegt. Er ist ein Trittbrettfahrer und ein übler Einflüsterer. Mehr nicht. Er sucht nur nach Chancen. Und da, wo du in die Enge getrieben wurdest, schleicht er herum, wo deine Deckung, ich bleibe mal bei diesem Fechtenausdruck, wo deine Deckung nach unten sinkt, dann wieder zustechen, dich verletzen. Aber es wird ihm nicht gelingen. Wir wollen uns heute in dieser Predigt Menschen, in einem ersten Teil Menschen aus der Bibel anschauen, die in Anfechtung waren, deren Glaube unter Druck kam, bei denen sich auch Enttäuschung und Resignation breit gemacht hat. Und dann in einem zweiten Teil 10 handfeste Ratschläge, richtig praktisch, wie wir Anfechtungen siegreich durchstehen können. Wie wir die Wanderung durchs dunkle Tal absolvieren können, um wieder an die Quellen des Lebens zu kommen und an die grünen Weiden und die schönen Berghöhen. Denn Gott hat uns, wie wir wissen, keinen Geist der Furcht gegeben. Das gilt auch für Corona. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, wir, das ist jetzt nicht nur so ein allgemeines Wir, so wie beim Arzt vielleicht, wir machen uns jetzt mal frei oder so, sondern nein, es hat wirklich was ganz Konkretes. Und zwar haben wir den Manuel Rose bei uns, kommt doch schon mal nach oben. Er ist Student am Theologischen Seminar in Erzhausen und schon relativ weit fortgeschritten und macht gerade bei uns ein zweimonatiges Gemeindepraktikum. Und wir haben uns vor 2 Wochen, so habe ich ihn quasi eingeladen, dass wir diese Predigt zusammen machen, haben wir uns schon zusammengesetzt, das Konzept so strukturiert und erstellt. Und ich freue mich, dass wir das uns so richtig paritätisch heute teilen. Und schon bin ich weg, der Manuel ist dran. Wir geben dir mal einen Applaus. Manuel, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, danke Andi. Guten Morgen auch von mir. Kennst du das? Man hat gerade das Größte mit Gott erlebt. Man hat erlebt, wie der Gott, der die Welt geschaffen hat, der am Kreuz das größte Wunder der Weltgeschichte vollbracht hat, wie dieser Gott in deinem Leben sichtbar geworden ist. Wie du ihn persönlich, seine Kraft und seine Stärke erlebt hast. Und man denkt sich in dem Moment dann so, wow, an dieses Ereignis, da möchte ich mich immer erinnern. Da werde ich mich immer erinnern. Das wird immer meinen Glauben stärken. Aber schon ein paar Tage später befindet man sich in einer ganz anderen Situation. Denn der normale Alltag kommt mit seinen kleinen, aber auch mit seinen sehr großen Herausforderungen und man hat plötzlich Anfechtungen, die den Glauben richtig angreifen. Und dann ist man in der Situation, dass man zu Gott schreit, Gott, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. Ich schaffe diese Herausforderung nicht alleine. Hilf mir doch bitte. Ich bin leider öfter in so einer Situation gewesen und ich bin aber so ermutigt, dass ich in der Bibel nachlesen kann, dass ich da nicht alleine bin, sondern dass selbst die größten Glaubenshelden so eine Situation erlebt haben, wie beispielsweise der Prophet Elia. Elia war wirklich ein mutiger Mann. Er hat in der Zeit in Israel gelebt, wo die Königin Isabel alles daran gesetzt hat, dass andere Götter als der wahre Gott angebeten werden. Und sie hat sogar die ganzen Propheten von Gott verfolgen lassen. Und Elia, er war so mutig und hatte so einen starken Glauben an Gott, dass er über 800 Propheten der anderen Götter herausgefordert hat. Er hat die gesamte Menge an Menschen versammelt und hat gesagt, heute wird Gott sich offenbaren. Er hat den Mut aufgenommen und hat gesagt, ich glaube an den einzig wahren Gott und ich werde euch zeigen, dass dieser Gott real ist und dass die anderen Statuen einfach nur Statuen sind. Was für ein mutiger Mann. Und Gott, er ist treu und er stellt sich zu ihm und er offenbart sich und Elia darf das größte Wunder erleben. Aber was passiert eigentlich nach dieser Geschichte? Und das lesen wir in 1. Könige 19, ab Vers 1. König Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baals Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und er wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Wenn man einfach so über diese Geschichte hinwegliest, dann denkt man sich so, sag mal, Elia, was ist denn los mit dir? Du hast doch vor kurzem erst das größte Zeugnis erlebt, dass Gott real ist und dass er mächtiger ist als irgendetwas anderes auf dieser Welt. Und jetzt kommt so eine kleine Drohung von der Königin und du hast Angst. Aber ich glaube, dass Elia in einer ziemlich normalen Situation ist. Dass es leider auch ein Stück weit normal ist, dass man mal irgendwas Großes mit Gott erlebt hat und das wirklich einen Glauben stärkt, aber dass dann doch auch wieder die Zeiten kommen, in denen man Zweifel hat und in denen man wirkliche Anfechtungen ausgeliefert ist. Ich glaube, Zweifel gehören einfach auch ein Stück weit zum Glauben dazu. Denn wir müssen immer wieder lernen, unsere Zweifel zu überwinden, um in unserem Glauben zu wachsen. Und von daher ist es doch auch irgendwie normal, dass Elia jetzt so empfindet. Und Elia ist unter richtig heftigen Anfechtungen. Er hat Angst, er haut ab, er möchte allein sein und er hat überhaupt keine Hoffnung mehr und will eigentlich sein ganzes Leben aufgeben und sterben. Was für eine 180-Grad-Wendung. Elia ist unter stärksten Anfechtungen und er fürchtet um sein Leben und hat keine Hoffnung mehr auf Rettung. Aber wie reagiert eigentlich Gott? Das lesen wir in den nächsten Versen. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Gott, er bleibt bei Elia. Er ist einfach da. Er lässt ihm genau die Zeit, die er braucht. Er lässt ihn ausruhen und er versorgt ihn. Gott bleibt Elia während seiner Anfechtungen treu. Jetzt übergebe ich wieder an Andi.
Ich möchte euch von zwei Männern erzählen, die waren mit Jesus unterwegs gewesen. Man kann sie mit Fug und Recht als enttäuschte Gläubige bezeichnen. Was hatten sie alles mit Jesus erlebt? Wie viele Wunder aus allernächster Nähe gesehen, ihn berührt, ihr Leben mit ihm geteilt. Seine öffentlichen Predigten gehört, aber auch im engsten Kreis, ganz persönlich, waren sie mit Jesus so dicht beieinander, tief ergriffen und bewegt von Jesus. Und sie hatten auch schon mehr verstanden als die anderen Blindenführer. Sie hätten erlebt, wie das Reich Gottes mitten unter ihnen angebrochen war. Mit Zeichen und Wundern in großer Vollmacht. Und dann wurde der Messias einfach hingerichtet, wie ein gewöhnlicher Verbrecher. Links einer, rechts einer, der König der Juden mittendrin. Jesus tot ins Grab gelegt. Brutaler kann ein Glaube und eine Hoffnung fast nicht zerschmettert werden. Und betrübt machen sie sich auf den Heimweg, frustriert, enttäuscht, zurück in ihr altes Leben. Vielleicht waren es Vater und Sohn, wir wissen ihre Namen nicht, vielleicht war dein Name, wäre dein Name einzusetzen. Einige Stunden von Jerusalem aus haben sie das zu laufen. Entsetzt, aufgewühlt, enttäuscht, entmutigt, besprechen sie die Ereignisse der letzten Tage und versuchen sie irgendwie einzuordnen. Und dann auf einmal kommt ein Wegbegleiter dazu. Das ist gar nicht ungewöhnlich damals. Man geht gerne gemeinsam, kann ja auch Neuigkeiten austauschen und so weiter. Ein Wegbegleiter kommt dazu. Wir wissen, es ist Jesus. Sie wissen es nicht. Sie erkennen ihn nicht. So ist es oft in unserer Enttäuschung. Übrigens nebenbei, ich würde diese Geschichte gerne mehr entfalten, aber nur ganz kurz. Jesus ist längst schon neben dir, wenn du unterwegs bist in deiner Enttäuschung. Aber du hast ihn noch nicht erkannt. Er ist im Gleichschritt neben dir. Du hast ihn noch nicht erkannt. Und dann kommt Jesus mit dieser wunderbaren Frage, obwohl er doch eigentlich alles weiß. Er fragt, was beschäftigt dich denn? Was beschäftigt euch? Und sie erzählen und erzählen, dürfen sich aussprechen. So ist Jesus. Er kommt in dein Leben, begleitet dich und fragt, was beschäftigt dich? Und du darfst es aussprechen. Und sie erzählen und erzählen. Und dann fängt Jesus, übernimmt er. Und er fängt an, ihnen die Zusammenhänge zu erklären. Wie das so ist, aus der Schrift legt er ihnen dar. Er wird auch ein bisschen unwirsch mit ihnen. Er sagt durchaus, und vielleicht gilt es auch dir, ihr seid so unverständlich, versteht ihr denn nicht? Ja? Auch Jesus kann uns mal rüffeln, ja, in all seiner seelsorgerlichen Art. Warum seid ihr denn so unverständlich? Das gilt auch uns. Warum versteht ihr denn nicht, wie die Zusammenhänge Gottes sind und was die wunderbaren, manchmal rätselhaften Wege Gottes sind? Warum, sagt er, seid ihr so träge in eurem Herzen? Das sind wir, glaube ich, manchmal auch träge in unseren Herzen. Und dann kommt für mich so der entscheidende Punkt der Geschichte, der mich immer sehr, sehr bewegt. Sie kommen dann an am Dorf und jetzt trennen sich eventuell die Wege. Jesus schickt sich an, weiterzugehen und die Männer können in ihr Haus gehen. Jesus geht weiter oder deutet es an, weiterzugehen. Und dann kommt der Gedanke der beiden, bleibe bei uns. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und sie bitten Jesus, mit hinein ins Haus zu kommen. Das möchte ich auch heute Morgen in diese Runde hier hineinlegen. Es ist gut, wenn Jesus unser Wegbegleiter ist, unser Kümmerer, wenn wir ihm alles sagen dürfen, wenn er uns rät, wenn er uns die Dinge erklärt. Aber der entscheidende Punkt ist, lade ich ihn dann auch ein in mein Haus oder lasse ich ihn einfach weitergehen? Und dann laden sie ihn ein und sie haben Tischgemeinschaft. Sie haben ihn immer noch nicht erkannt. So dicht. Jesus ist da. Und dann bricht er das Brot. Es gibt übrigens keinen Wein, hat seinen Grund, nicht heute. Er bricht das Brot und dann, es ist Jesus. Es ist Jesus. Und dann haben sie Tischgemeinschaft und sie erleben ihn, Jesus, in seiner Schönheit, in seiner Freude, in seiner Offenbarung, in seinem Trost, ist mitten unter ihnen. Wir erkennen ihn oft nicht, obwohl er doch so nahe ist, näher als wir denken. Ich möchte dich bitten heute Morgen, lass Jesus nicht weitergehen, wenn du mit ihm schon ein Stück unterwegs warst in deiner Anfechtung. Lad ihn ein in dein Haus und bitte ihn, mit dir Tischgemeinschaft zu haben. Dann wird er sich komplett offenbaren und du wirst heil werden. Manuel.
Genau, ich möchte noch eine andere Art von Anfechtung euch vorstellen. Und zwar die Enttäuschung, wenn man eigentlich weiß, Gott ist allmächtig. Man hat diesen festen Glauben, Gott ist allmächtig. Aber man wartet vergeblich auf die Hilfe. Und genau in dieser Situation, hey, hat Gott mich vergessen? Will er wirklich das Beste für mich? In dieser Situation befanden sich auch die Schwestern Maria und Martha. Ihr Bruder Lazarus, der lag im Sterben. Und voller Vertrauen haben sie nach Jesus rufen lassen. Denn sie wussten, Jesus kann Lazarus heilen. Aber Jesus kam nicht. Zumindest erst 4 Tage später und da war eben Lazarus schon 4 Tage begraben und Lazarus war dementsprechend schon tot. Maria und Martha, natürlich, sie waren traurig, aber sie waren vor allem auch enttäuscht von Jesus. Sie wussten nämlich nicht, was wir als Bibelleser schon wissen. Wir lesen nämlich schon davor in Johannes 11, Vers 4, Als Jesus hörte, dass Lazarus krank war, sagte er, Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen, sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Und auch bevor Jesus dann aufbricht, um eben dann doch zu ihnen zu kommen, weiß er schon, dass Lazarus gestorben ist. Jesus, er hat also alles unter Kontrolle. Aber das wissen halt Maria und Martha nicht. Wie denn auch? Und sie sind sehr enttäuscht von Jesus. Und sie zeigen ihre Enttäuschung auf eine unterschiedliche Art und Weise. In Johannes 11, Vers 20 heißt es, als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Also ich glaube, beide sind gleichermaßen enttäuscht von Jesus. Aber sie zeigen es halt einfach unterschiedlich. Maria, sie verarbeitet ihre Enttäuschung, indem sie sich zurückzieht und einfach für sich alleine sein möchte. Während Martha ihre Enttäuschung wohl Luft bei Jesus machen muss. Und sie geht auf ihn zu und sie sagt ihm ganz klar, Lazarus wäre nicht gestorben, wenn du da gewesen wärst. Ich glaube, da liegt wirklich eine große Enttäuschung darin, in diesen Worten. Aber ich finde es trotzdem auch interessant, dass wenn man die Bibelstelle auch noch weiterliest, dass Martha plötzlich Vertrauen in Jesus neu fasst. Anscheinend ist die Anwesenheit von Jesus so krass, dass sie neu daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass bei ihm alles möglich ist, dass was auch immer er von Gott erbittet, dass das auch geschehen wird. Und Jesus, er fordert dann Martha auf, Maria zu holen. Und als Maria dann auch ankommt, auch sie ist immer noch enttäuscht und sie weint und sie wirft sich zu den Füßen von Jesus. Und auch sie sagt wieder zu Jesus, ich weiß, du hättest Lazarus heilen können. Und Jesus, auch wenn er am Anfang doch ein klein wenig zornig darüber ist, dass man ihm so wenig zutraut, er hat Mitleid. Und er heilt oder er weckt Lazarus von den Toten auf. Zack, einfach so. Und schon wieder sehen Maria und Martha, hey, Jesus ist Gottes Sohn und bei ihm ist alles möglich. Aber wie oft befinden wir uns eigentlich in solchen Situationen? Wir wünschen uns, Jesus würde sofort etwas tun und sofort aus der Not helfen. Klar, es ist nicht schön, eine Not auszuhalten. Aber Gott, er hat nun mal oft einen anderen Zeitplan oder einen anderen Plan im Allgemeinen. Und klar, er möchte, dass es uns gut geht. Und er bittet uns ja auch, oder er sagt uns so oft in der Bibel, dass wir zu ihm kommen sollen in Notsituationen und ihn um Hilfe bitten sollen. Also er möchte uns helfen und er kann uns helfen. Aber alles, was Gott tut, soll auch zu seiner Verherrlichung geschehen. Dass er gepriesen wird für das, was er getan hat. Und nicht, dass wir ihn einfach irgendwie als Wunschautomat abstempeln. Also was wir aus dieser Geschichte lernen können, ist, dass Gottes Hilfe zur rechten Zeit kommt. Auch wenn wir es manchmal ganz gern schneller hätten. Lasst uns also nicht enttäuscht sein von Gott, wenn wir in Anfechtungen sind und wir wüssten, er könnte uns doch eigentlich gerade helfen, sondern lasst uns in dieser Vertrauenshaltung bleiben und darauf vertrauen, dass Gott allmächtig ist und dass er zur rechten Zeit seine Hilfe uns geben wird. Amen.
Martin Luther war der Mann, der das Gnadenevangelium neu entdeckt hat. Das Blut Jesu, das uns gerecht macht, das hat er entdeckt. Und er war ein praktisch denkender Christ. Er war unter vielen Anfechtungen, aber er hat nicht losgelassen, dieses Evangelium zu verkündigen. Er war unter vielen Anfechtungen und er kannte auch viele, die unter Anfechtungen waren. Und wie er so ist, in seiner rustikalen Art, hat er 10 Ratschläge für Angefochtene verfasst. Und die wollen wir uns euch noch heute Morgen kurz präsentieren. 10 Ratschläge für Angefochtene. Wir haben das auch bewusst so ein bisschen im rustikalen Lutherdeutsch gelassen. Hör gut zu. Wenn du in Anfechtung, in Glaubenszweifeln, in einem Engpass bist, geistlich oder auch in deinem praktischen Leben, dann sind 10 Ratschläge hier und der ein oder andere wird dir helfen, da bin ich ganz, ganz sicher. Wir fangen an. Der erste Ratschlag ist von Martin Luther, Einsamkeit ist zu vermeiden. Das ist ganz profan fast, ja. Einsamkeit ist zu vermeiden, sie ist wie eitel Gift, darum treibt der Teufel selbst dazu. Also er will, dass wir einsam werden, ne? In unseren Zweifeln, in unserer Anfechtung. Zieh dich nicht zurück, ich appelliere an dich. Nicht in eine Höhle, nicht in ein Schneckenhaus, nicht unter einen Busch wie der Elia. Bleib in der Gemeinschaft, auch wenn es dir nicht gut geht. Da gibt es diesen Rückzugreflex. Bleib gerade dann in der Gemeinschaft, bleib unter Gottes Wort. Der Elia saß allein unterm Busch, wir sagten es eben, und er hat eine völlig falsche Wahrnehmung dann bekommen in seiner Einsamkeit. Ich bin der Letzte, der Einzige. Ja, ich tauge auch nichts mehr. Und Gott sagt, es sind nur 7000 andere. Aber in deiner Depression stimmt deine Wahrnehmung nicht mehr. Bleib in der Gemeinschaft. Einsamkeit ist das Gift, dahin will dich der Teufel locken, sagt Martin Luther. Und wenn in dieser Anfechtung dann deine Deckung schwach wird, dann schlägt er zu und will dich ausnocken. Als Jesus einsam in der Wüste war, der Teufel hat es gewusst, da hat er ihn versucht. Jesus konnte widerstehen. Ich will mich nicht überschätzen. Ja, ich bin nicht Jesus. Und Ratschlag Nummer 1, wenn es dir nicht gut geht, wenn du in Anfechtung bist, Einsamkeit ist zu vermeiden. Ratschlag Nummer 2, man muss Umgang, Luther ist gut, er sagt muss, nicht könnte, wenn es passt oder so. Er sagt, man muss Umgang und Unterhaltung suchen, die zur Freude anregt. Ganz simpel, ja? Ganz locker, gönne dir etwas, tue Dinge, die dein Herz erfreuen. Das ist geistlich, es ist geistlich, die dich zur Freude anregen. Mach Urlaub, nimm eine Auszeit, pflege ein Hobby, hast du eins, ich hoffe es. Tue Dinge, die dir Freude machen, treibe Sport. Weißt du, bist so aktiv und geistlich im Dienst, du bist schon in so höheren Sphären, du brauchst das alles nicht mehr. Dir reicht allein der Herr. Okay. Nicht überzeugend. Such dir ein Hobby, sei auch mal zweckfrei unterwegs. Lass dich gut unterhalten, lache viel, sei in fröhlicher Gemeinschaft. Suche den Umgang mit unkomplizierten, fröhlichen Christen. Und wer sein Leben nicht genießen kann, wer die Freude nicht sucht, der kann einem fast leid tun. Gott ist ein Gott voller Schönheit und Freude. Darin darf ich ohne schlechtes Gewissen genussvoll unterwegs sein, damit du deine Anfechtung überwindest oder besser erst gar nicht hineinkommst. Ist noch besser. Luther sagt, man muss Umgang und Unterhaltung suchen, die zur Freude anregt. Dritter Ratschlag, zur Erweckung fröhlicher Gedanken hat Gott die Musik gegeben. Halleluja, das ist gut. Das ist richtig gut. Was für ein herrlicher Ratschlag. Zur Erweckung fröhlicher Gedanken hat Gott Musik gegeben, die Musik. Musik ist eine Gabe Gottes. Es gibt fast keinen Menschen, der nicht auf Musik reagiert, dem es nicht gefällt. Musik ist die Sprache, die weltweit verstanden wird. Jeder Mensch hat vom Schöpfer ein Instrument bekommen, das ist die Stimme, mit der er musizieren kann, ohne Ausbildung. Singe zu Gott, singe Lobgesänge. Musik erhält das Gemüt. Gesang erhält das Gemüt. Und schon Saul, der damals depressive König von Israel, ihm wurde auf der Harfe vorgespielt vom ersten Musiktherapeuten der Welt, von David. Und es ging ihm besser hinterher, heißt es da. Die Bibel ist voller Musik. Die Psalmen jubilieren über die Größe Gottes und fordern uns auf, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Lobpreis erhebt unser Herz. Und deswegen ist er so wichtig. Ob es für Gott so riesig erfreulich ist, ob wir ihm 3 oder 4 Lieder singen, ich weiß es nicht genau, ist auch nicht so erheblich. Aber mir tut es gut. Es erhebt mein Herz. Darum singe mit, Lobpreis, Anbetung, Musik. Musik ist eine Gabe Gottes zur Erweckung fröhlicher Gedanken. Ratschlag 4.
Genau, Ratschlag 4. Die schweren Gedanken sind von vornherein abzuweisen. Fokussiere dich nicht auf das Negative. Es ist viel leichter gesagt als getan. Ich erinnere mich noch nur zu gut an meine Kindheit, wenn ich irgendwie schlechte Gedanken hatte, irgendwie ich war in Panik oder so. Und meine Mutter dann immer so, fokussiere dich doch einfach auf das Gute, auf das Positive, mach dir schöne Gedanken. Ja, einfacher gesagt als getan, denn in dieser Not, da prasseln diese ganzen negativen Emotionen einfach auf einen ein. Wenn man natürlich es irgendwie schaffen könnte, heraus aus dieser Situation zu gehen und das mal so von außen zu betrachten, dann merkt man natürlich schnell, dass diese negativen Emotionen 0,0 zur Lösung des Problems beitragen, sondern es eigentlich nur verschlimmern. Aber Problem ist, man ist halt in dieser Situation drinnen, aber trotzdem ist es so wichtig für uns, dass wir diese Entscheidung treffen, nein, diese negativen Gedanken, sie sollen mich nicht bestimmen. Denn wir haben nicht ganz so viel Platz bei uns im Kopf oder von den Emotionen her. Und wenn die ganzen negativen Gedanken das ja einnehmen, dann ist es schwer, dass da andere Gedanken reinkommen. Gedanken, die viel, viel nützlicher sind. Gedanken, die Luther im Ratschlag 5 reinbringt. Eine angefochtene Person soll nicht auf ihr selbst stehen und sich nicht auf ihrem Fühlen, nicht nach ihrem Fühlen richten, sondern die Worte fassen, die ihr in Gottes Namen vorgelegt werden. Fokussiere dich auf Gottes Verheißungen. Fokussiere dich nicht auf das Negative, sondern auf Gottes Verheißungen. Und die Bibel, sie ist voll davon. Sie ist voll von Gottes guten Verheißungen. Und es gibt so viele, die man echt nachlesen kann in der Bibel. Und ich ermutige euch deswegen auch, das ist ein weiterer Grund, in der Bibel zu lesen und sich genau solche Verheißungen rauszuschreiben, zu markieren, dass man sie in Zeiten der Anfechtungen finden kann, dass man sie dann zur Hand nehmen kann und sich einfach zusprechen kann. Ich möchte euch ein Beispiel für eine Verheißung geben, die mir persönlich sehr geholfen hat in der letzten Zeit. Johannes 1, Vers 12. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Es ist sehr bekannt und wir alle wissen, dass wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir Gottes Kinder. Aber Gott ist nicht nur irgendein Vater, sondern er ist der Beste, den man sich vorstellen kann. Denn er kennt uns ganz genau. Er weiß genau, was bei uns abgeht. Und es heißt auch in Matthäus 7, Vers 11, wie er als Vater ist, wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun. Ich finde, ich habe sehr viel Glück gehabt mit meinem Papa als irdischem Papa. Und ich bin ihm wirklich sehr dankbar. Er ist für mich ein Riesenvorbild. Er ist wirklich jemand, wo ich auch sagen würde, hey, der hat mich sehr gut erzogen, oder also ich bin einfach sehr dankbar für seine Erziehung. Und ich würde ihn jederzeit verteidigen, wenn irgendjemand sagen würde, hey, dein Papa, der ist ein schlechter Papa. Aber selbst mein Papa musste doch schon mehrmals zugeben, dass er auch in der Erziehung Fehler gemacht hat. Es ist einfach menschlich. Wir Menschen, wir machen Fehler. Aber das ist ja der Unterschied zu Gott, denn die Bibel sagt uns, dass Gott keine Fehler macht. Und Gott ist unser guter Vater, der uns liebt und der echt das Beste für uns will. Und es ist so gut, das gerade in solchen Zeiten der Anfechtungen zu wissen, dass Gott unser guter Vater ist, der uns liebt und der das Beste für uns möchte. Also lasst uns in Zeiten der Anfechtung auf die Verheißungen Gottes schauen und uns darauf fokussieren und nicht auf das Negative. Ratschlag 6. Zuspruch frommer Menschen suchen und ihre Stimme als Gottes Stimme ansehen. Lass Gott durch deine geistlichen Geschwister in dein Leben sprechen. In der Bibel sehen wir oft, dass Gott durch andere Menschen redet. Und deswegen suche in Zeiten der Anfechtung deine geistlichen Geschwister. Trefft euch und lasst einander zuhören, ermutigt euch, spendet Kraft und spendet Trost und seid einfach füreinander da. Denn der christliche Glaube, klar, er ist schon was Persönliches zwischen dir und Gott, aber Gott wünscht sich auch, dass wir in Gemeinschaft miteinander leben, als seine geistliche Familie. Und Ratschlag 7, Gebet anwenden als Schutzwaffe, besonders zur Zeit, wenn ihr spürt, dass es kommt. Bete ohne Unterlass, alleine oder zusammen. Ich finde es interessant, nachdem Paulus, den im Epheserbrief die Waffenrüstung vorgestellt hat, die eben auch ja für die Zeiten der Anfechtungen ist, schreibt er ganz am Ende, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Gebet, die Hinwendung zu Gott, ist die allerstärkste Waffe, die wir in Zeiten der Anfechtungen haben. Darum bete, suche Gott und verbringe so viel Zeit wie möglich mit ihm. Die letzten kommen jetzt noch von Andi.
Genau, letzter Teil. Wir geben Gas. Nicht vergessen, dass auch andere mit dir, mit uns angefochten sind. Umschalten auf Ratschlag 8. Ist kein guter Trost zu sagen, anderen geht es noch schlechter als mir. Okay. Aber nicht vergessen, dass auch andere mit mir angefochten sind. Und das macht schon wieder ein Fenster auf, wenn ich verstehe, auch in meiner Anfechtung habe ich eine Aufgabe. Und es ist eine Befreiung, einen Lösungsweg, wenn ich auch wieder da hineinkomme, anderen Menschen zu helfen. Und gerade wenn du in Anfechtung, in Zweifel bist, kannst du einen anderen, der in ähnlicher Situation ist, besonders gut verstehen. Und das ist der Punkt hier. Vergesse nicht, dass auch andere mit dir angefochten sind, auf andere wieder zugehen, aus der Einsamkeit herauskommen und Aufgaben übernehmen, Leistung, Hilfeleistung weitergeben. Das ist auch ein Rezept, wie man aus seinem Loch herauskommen kann. Paulus sagt, ermutigt und tröstet euch gegenseitig. Ermutigt und tröstet euch gegenseitig. Und er schreibt an die Römer, ich will euch stärken und ich will von euch getröstet werden. Er sagt, ich will euch stärken und ich will auch gerne von euch getröstet werden. Mein Glaube wird euch stärken und euer Glaube wird mich stärken. Und so auch der große Paulus hat es nötig. Er sagt, ich möchte durch euren Glauben gestärkt werden. Wenn du in Anfechtung bist, du hast trotzdem etwas zu geben und halte nicht zurück damit. Ratschlag Nummer 9, schwer, an den Segen der Anfechtung glauben. Es ist schwer, vor allen Dingen, wenn man mittendrin steckt und die Lage nicht überschauen kann, an den Segen der Anfechtung glauben. Ja, okay, manchmal schauen wir zurück und sagen, okay, das war gut, so ist es gewesen, ich verstehe. Aber ich denke, es wird auch Dinge, Schläge in unserem Leben geben, die werden wir nie auflösen können. Und dann fragen wir eines Tages im Himmel den Herrn, warum, falls die Antwort überhaupt noch eine Rolle spielt. Ja. Aber wir müssen sagen, wir haben nicht für alles eine Erklärung. Ich bin da sehr, sehr zurückhaltend und glaube nicht denen, die für alles gleich eine Erklärung haben. Wir müssen auch damit leben, dass nicht alles erklärlich ist. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, ein unergründlicher Gott. Und seine Wege und seine Gedanken sind weit über unseren Gedanken. Aber ich habe in meiner Anfechtung zugenommen an Erkenntnis, an Weisheit. Ich habe gelernt, den Spreu vom Weizen zu trennen. Ich lasse mich nicht mehr von jedem Wind der Lehre umhertreiben. Wir sprechen es etwas zaghaft aus, aber doch siegreich. Glaube an den Segen der Anfechtung. Paulus sagt, Korintherbrief, unsere Bedrängnis, unsere Anfechtung, die zeitlich und leicht ist, schafft uns eine ewige und unvorstellbare Herrlichkeit. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, wir sehen auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, das ist vergänglich, aber was unsichtbar ist, das bleibt ewig. So ticken wir. Ratschlag Nummer 10, Geduld haben, denn Gott ist kein Vater, der kranke und unreine Kinder fortwirft, sonst hätte er keine mehr. Ja. Manchmal kommen wir dann auch in so eine grüblerische Phase, dass wir an unserem Glauben meinen zu zerbrechen und dass Gott keinen Platz mehr für dich hätte. Ich möchte dir sagen, Gott hält dich, egal wie es dir geht, und seine Umarmung ist in der Anfechtung besonders herzlich. Deine Zweifel, deine Schwierigkeiten, deine Anfechtungen machen dich nicht unwürdig in Gottes Augen. Du bist und bleibst sein geliebtes Kind, du bist kein Schmuddelkind, sondern immer und ewig ein Königskind. Wenn Gott die alle wegwerfen würde, steht ja da, die zweifeln, die gefallen sind, die den Glaubensmut verloren haben, dann hätte er keine Kinder mehr. Aber nein, nichts kann uns aus seiner Hand reißen, er steht zu dir, zu mir, immer und ewig. Und er geht sogar in besonderer Aufmerksamkeit dir nach, wenn es dich aus der Kurve getragen hat, wenn du die Spur verloren hast. Den geknickten Halm wird er nicht abbrechen und den klimmenden Docht nicht auslöschen. Zweifle nicht an Gottes Bündnistreue zu dir. Bitte nicht. Du bist und bleibst ein Kind der Gnade, eine heißgeliebte Tochter Gottes, ein heißgeliebter Sohn Gottes. Mag das Tal noch so dunkel sein, nach dem Dunkeln kommt ein neuer Morgen und nur er ist der helle Morgenstern. Hab Geduld und Gott wird dich zu seiner Zeit erhöhen und zu Ehren bringen. In Jeremia 33 heißt es, rufe mich an, ich sag mal in der Not auch, rufe mich an, ich will dir antworten und dir große und gewaltige Dinge zeigen, die du noch nicht weißt. Das ist ein Segen der Anfechtung. Rufe mich an und ich will dir große und gewaltige Dinge zeigen, die du noch nicht weißt. Abschluss. Wir haben drei Menschengruppen erlebt, Konstellationen. Elia, die Emmaus-Jünger, die Lazarus-Sisters. Ihr Glaube war angefochten, sie kamen in Straucheln, weil Gott so anders war, als sie sich's ausgerechnet hatten. Er kam aber nicht zu spät. Du hast es gesagt, Manuel. Wir haben 10 Ratschläge gehört, sehr, sehr praktisch, sehr rustikal zum Teil. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Und ich erinnere nochmal an die Emmaus-Jünger. Als sie den beiden Entmutigten das Brot brach, gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Es ist der Herr. Und dann sagen sie noch diesen Satz, den habe ich vorher nicht gesagt. Sie sagen auf einmal, brannte nicht unser Herz. Ja. Und das wünsche ich uns heute Morgen im Abendmahl, wenn der Herr uns das Brot bricht und du auf einmal erlebst, es ist der Herr. Er ist ganz nah. Und dann merkst du, wie der Herr wieder dein Herz entzündet und du kannst sagen, brannte nicht mein Herz. Jawohl, es brennt wieder, weil Christus mir nahe ist und mir im Abendmahl jetzt dient. Amen.